Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Und man müsste ja eigentlich schon fast sagen, herzlich willkommen zurück nach dieser langen Zeit ohne eine Folge von uns. Wir haben gerade bemerkt, dass wir die letzte Folge mit der englischen Woche aus unverständlichen Gründen ausgelassen haben. Und ich habe dich jetzt auch schon wirklich länger nicht mehr gesprochen deshalb. Und mal in meiner Markus-Lanz-Rhetorik direkt nachgefragt, wie geht's dir heute?
Ganz okay. Also ich muss sagen, so ein bisschen die Euphorie ist im Moment weg. Nach unserer Auslandszeit, die wir auch so ein bisschen kommuniziert haben, ist der Alltag wieder zurück. Das Wetter ist nicht mehr so gut und es ist wieder so ein bisschen Arbeitsalltag bei mir eingekehrt. Und das drückt schon ein bisschen. Also ich konnte ganz mein Stimmungshoch wirklich aus dieser Sommerzeit nicht ganz mitnehmen und kämpfe gerade so ein bisschen mit dem Alltag. Aber insgesamt immer noch gut, weil Premier League, Fußball ist zurück, Champions League ist da, ganz, ganz viel Fußball drumherum und das macht das Leben doch ziemlich in Ordnung. Ich frage trotzdem gerne einmal zurück, wie sieht's denn bei dir aus, Markus Lanz? Wie geht's?
Danke, Richard. Ich glaube, dass wir einfach gerade relativ viel um die Ohren haben beide und das nicht so spurlos an uns vorbeigeht. Also ich glaube, das Hoch, das habe ich auch nicht, aber ich denke, Rock Bottom ist noch nicht angekommen und trotzdem klemmen wir uns heute wieder hinter die Mikros. Das ist dieser Ethos, der ja auch diesen Podcast hier so richtig groß nach oben gehauen hat in den Charts. Man muss es wirklich so sagen. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil vielleicht können wir ja unsere eigene Stimmung damit aufhellen, wenn wir uns heute mal über die Premier League so richtig auslassen und so richtig ehrlich einfach sind und jeglichen Filter heute rauslassen, weil wir haben ein relativ gestrafftes Programm heute. Wollen aber dann wirklich so ein bisschen mehr auch in die Tiefe gehen und wir wollen anfangen gleich mit dem Klassiker, mit dem wahren Klassiker eigentlich auf der Insel. United Arsenal ist für mich einer der Klassiker und wir wollen danach auch noch auf andere Sachen schauen, zum Beispiel auf Nottingham Forest gegen Man City im Kampf um die Champions League, auf die Meisterschaft und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir starten rein mit United gegen Arsenal. Und auf jeden Fall ein großes Spiel, weil natürlich beide Mannschaften die Punkte unbedingt haben wollen. United kommt da unten, ich muss schon wirklich sagen, unten, nicht vom Fleck. 15. glaube ich, vor der Partie. Arsenal nach wie vor auf Platz 2, so ein bisschen im Niemandsland. Kein Anschluss mehr an Liverpool, aber den wollten sie vielleicht nochmal herstellen mit einem Sieg über ihren alten Rivalen.
Ich habe mich drauf gefreut auf das Spiel, muss ich sagen. Auch wenn ich diese Medienkampagne, die wirklich alle 6 Monate rausgeholt wird, nicht mehr so kaufe, das Roy Keane-Vieira-Duell, wie ist es jetzt, so viele Jahre später, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, aber es gab einen Turn in dem Spiel, was dieses schon besonders gemacht hat und das liegt an den United-Fans. Das war so ein bisschen der Aufschrei noch vor der Partie, deswegen möchte ich damit reinstarten. Und zwar hat die Fanszene von United zum Protest aufgerufen, haben einen Banner hochgehalten, Stop Exploiting Our Loyalty. Es geht natürlich mal wieder Richtung Besitzer, ehemals Glazers. Es geht um die Ticketpreise, es geht darum, wie der Verein geführt wird, wie viel Geld rausgeschöpft wird, das ganze Thema, was wir kennen, Infrastruktur. Aber diesmal eben mit einem aktiven Protest. Und es wurde aufgerufen, schwarz zu tragen. Warum schwarz? Weil der Verein zu Grabe getragen wird. Und ich muss sagen, diese bildliche Geste hat mich schon ein bisschen abgeholt. Und das war das nicht ganz so schöne Thema am Rande, was aber trotzdem für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und ja, ist immer schwierig zu sagen, das hat man gemerkt, ist vielleicht ein zu viel. Aber es ist eine Story, die eben auch auf dem Platz getragen wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass United einfach insgesamt einen ganz guten Tag hatte.
Ja, also die Thematik, die ist ja wahnsinnig vielschichtig. Und was mir dabei auch immer auffällt, dass United dann doch noch sowas wie so eine aktivere Fanszene hat. Die Kultur ist ja wirklich auf der Insel ganz anders als in Deutschland. Hier würden dann wahrscheinlich wirklich Tausende auf die Straßen gehen vor so einem Spiel um das Stadion herum. Da ist es nicht so geläufig einfach. Aber wenn sowas passiert, dann ist es dann doch meistens im Umfeld von United. Deswegen finde ich das immer schon sehr spannend. Und es ist auch einfach verständlich, weil sportlich läuft es hundsmiserabel. Sie stecken wirklich fast unten im Abstiegskampf drin. Und natürlich die obere Ebene mit den Besitzern läuft nach wie vor schlecht. Du hast dir Hoffnung gemacht mit Radcliffe. Der hat die dann auch enttäuscht bislang. Und es ist nicht so wirklich das Licht zu erkennen. Und mit dieser Stimmung ging es irgendwie auch so ein bisschen in die Partie für mich, in der ich dann zuerst aufs Personal geblickt habe. Und da habe ich dann einen Mann erblickt in der United-Hintermannschaft, wo ich dann schon einen leichten Schmunzler wegstecken musste. Und das ist Victor Lindelöf. Der Mann kam jetzt wieder rein in die Dreier-Fünferkette, natürlich aufgrund vieler Verletzungen von Maguire und Martinez. Aber wenn ein Victor Lindelöf in dieser Phase des Projekts United immer noch reinkommen muss, um dir den Arsch zu retten auf gut Deutsch, dann weißt du, Proteste könnten angebracht sein.
Aber der Mann ist nicht tot zu kriegen. Also ich finde, die haben so ein paar Leute, die hören einfach nicht auf, in diesem Kader aufzutauchen. Und durch so Engpässe eben auch immer mal wieder in der Startelf. Neben Lindelöf musste in Anführungsstrichen auch Casemiro spielen, weil Ugarte nicht zur Verfügung stand. Ansonsten ist Eriks noch in die erste Elf rotiert. Højlund ist rausgegangen. Es ist formbedingt. Also offiziell hieß es, ja, das Spiel steckt dir noch in Knochen von unter der Woche, bla bla bla. Aber was der im Moment Woche für Woche abliefert, ist einfach nicht auf dem Niveau, was man sich verspricht. Zieht im Moment deutlich die Nase vorn, auch wenn der nicht die Sterne vom Himmel spielt. Deswegen Garnacho, Eriksen und Zirkzee vorne so das Trio, Højlund nur auf der Bank. Bei Arsenal geht's weiter mit diesem Offensiv, ich versuche irgendwie unsere Ausfälle wettzumachen, Konstrukt. Trossard, Merino, Navanieri diesmal in der Dreierreihe vorne. Gute Nachricht, richtig gute Nachricht für Arsenal. Gabriel Martinelli ist viel früher zurück als erwartet und konnte hier schon 30 Minuten von der Bank aus dann helfen. Also das sind die guten Nachrichten, aber insgesamt natürlich immer noch eine B11, die da vorne in letzter Reihe auf dem Platz steht.
Manieri hat hier wieder mal den Vorzug bekommen, auch vor erfahrenen Kräften, wie zum Beispiel Raheem Sterling, den sie ja geholt haben, aber der bislang einfach überhaupt kein Faktor ist. Das finde ich schon Wahnsinn, wenn dann so ein junger Kerl so einen alten Haudegen wie Sterling einfach raushält. Zeugt natürlich auch von überhaupt keinem Vertrauen, was Arteta in jemanden wie Raheem Sterling anscheinend setzt. Also ein wirklicher Fehltransfer. Und so merkst du, beide Mannschaften sind wirklich extrem ersatzgeschwächt. Das ist nicht das erste Besteck gewesen, was hier auf dem Platz stand. Viele Umbauarbeiten und das war halt von vornherein quasi auf dem Personaltableau schon nicht das höchste Niveau. Die erste Hälfte habe ich dann auch darin so ein bisschen bestätigt. Das war jetzt hier kein Feuerwerk. Also Arsenal hat mehr vom Ball versucht, irgendwie Lösungen offensiver Natur zu finden, aber tut sich auch wahnsinnig schwer. United macht das gut. Die hatten einen guten Tag, haben sie ja gegen diese Top-Mannschaften häufig diese Saison, aber insgesamt nicht das Feuerwerk, was sich mancher vielleicht vorher erhofft hatte.
Die einen wollen nicht, die anderen können nicht. Also United stellt sich wirklich mit einem 5-4-1-Block hinten rein. Gegen diese Arsenal-Offensive ist das einfach hart für den neutralen Zuschauer, weil da ging nicht viel. Also es gab dann mal ab und zu einen Abschluss. Merino hatte eine ganz gute Aktion, wo er nach innen zieht, mit links dann knapp vorbei zielt. Da war einfach nicht viel drin. United hat es in letzter Linie dann auch immer wieder gut wegverteidigt und hat eben den Lucky Punch gesetzt in dieser ersten Halbzeit, weil nichts passiert bis Nachspielzeit, bis Garnacho einen richtig guten Antritt hat, wird gefoult und so aus rund 23 Metern legt sich dann Bruno Fernandes den Ball hin. Und der hat ja letzten Wochen schon gezeigt, der hat eine ganz gute Phase und er trifft den Ball immer wieder richtig gut und so auch hier und er verwandelt den Freistoß direkt. Wir müssen aber über ein, zwei Sachen reden. Also Eriksen hat gesagt im Interview danach, fand ich so den besten Kommentar zu der Thematik. Ja, war ein richtig guter Freistoß, aber dass die Mauer 15 Meter weg stand, war halt auch ein Vorteil. War ein größeres Thema. Die Statistiker haben natürlich genau nachgemessen. Die Mauer stand, ich glaube, 1,3 Yards, also einen Meter zu weit hinten, weiter hinten, als sie müsste. Und ich glaube auch, Raya können wir hier nicht ganz rausnehmen. Er sah auch nicht wirklich glücklich aus.
Es war eine Kombination aus beidem wirklich. Also die Mauer Die sah irgendwie komisch aus, ne? Ich muss sagen, mir ist es da nicht aufgefallen. Aber, ja. Aber wenn du es weißt, dann denkst du dir, das sieht zu weit hinten aus. Also ich kenne halt noch so unsere Spiele. Und wir sind bei jeder Mauer immer weiter nach vorne gegangen. Also ne, der Schiri stellt die Mauer, sagt, bis hier noch nicht weiter, Jungs. Und dann dreht er sich um und alle gehen gefühlt einen halben Meter irgendwie nach vorne. Das haben die hier irgendwie nicht gemacht. Natürlich auch ein bisschen heute schwieriger mit der ganzen Technik und den ganzen Augen, die draufschauen. Aber ja, es war einfach schon viel zu weit hinten. Dann sah Raya auch nicht wirklich toll aus, aber der war schon gut getreten. Der hat schon wirklich den perfekten Drall gehabt. Der kam auch noch mit ordentlich Tempo an. Also war schon ein schönes Tor und zeigt halt mal wieder, wie wichtig Bruno Fernandes für diese Mannschaft einfach ist. War jetzt seine 25. Torbeteiligung in der dritten Saison nacheinander. Das haben nur Salah und Haaland geschafft bei Premier League Clubs, dass die über Jahre so konstant treffen und auch Assists geben. Also du merkst einfach, Fernandes, einmal mehr die absolute Lebensversicherung dieses Vereins.
Damit ging es dann in die Halbzeit und ein Wechsel musste vorgenommen werden, weil Leny Yoro angeschlagen war und dafür kam, und das auch eine Geschichte des Spiels, Aiden Heaven, so ähnlich, der Zeugwart aus London, haben sie von Arsenal geholt. Ich glaube, 3-4 Millionen hat der Mann gekostet. Erstes Premier League-Spiel. Also ihr seht's, wenn dann am Ende Lindelöf und Heaven in einer Dreierkette bei United spielen, da ist einiges los. Und diese zweite Halbzeit war dann aber spielerisch vom Spielverlauf, vom Unterhaltungswert her deutlich, deutlich besser als die erste.
War was anderes, ne? Also klar, wenn dann auch ein Heaven auf dem Platz steht, dann muss es wirklich auch himmlisch werden. Aber nee, also Arsenal wirklich nicht mehr so gut und vor allem defensiv hat mir Arsenal nicht mehr so gut gefallen. Und die haben mal so richtig Chancen zugelassen noch in der zweiten Hälfte. Darauf kommen wir dann aber gleich zu sprechen, weil wir zuerst mal schauen auf den Ausgleich, der dann nach 74 Minuten gefallen ist. Timber setzt sich da stark durch im rechten Strafraumeck, spielt dann den klugen Ball nach hinten auf Rice, der auch schon winkt und den Ball unbedingt haben will, sofort abzieht und ja, den Ball schön trifft. Er fliegt links rein und springt vom Pfosten ins Tor zum 1:1. Wichtig, und Declan Rice für mich der zweitbeste Mann bei Arsenal an diesem Tag. Der zweitbeste, weil der beste Mann hinten bei ihnen im Kasten stand.
Also nach diesem Freistoß, wo er nicht gut aussah, hat Raya wirklich ein sensationell gutes Spiel gemacht. Hat schon vor dem Ausgleich eine Weltparade, war so das Bild, was in jedem Artikel zu dem Spiel genommen wurde, als er einen richtig guten Schuss von Masraoui war es, glaube ich, hält, wo erst eine Flanke kommt, so ein Chipball, und er läuft dann am zweiten Pfosten mit Vollgas rein, nimmt das Ding Volley und Raya kriegt den irgendwie mit dem Fuß gehalten und in dem Stil ging es dann weiter. Declan Rice hat noch mit einer Monstergrätsche eine 1-gegen-1-Situation von Højlund auf den Torwart verhindert. Es gab am Ende noch durch Bruno Fernandes eine große Chance, wo Raya erst den Schuss hält und dann noch, als der Ball so durch die Gegend springt, ihn von der Linie kratzt. Also wenn du allein ein Highlight-Video aus diesem Spiel zu Raya zusammenschneidest, dann sieht das richtig, richtig stark aus. Der hatte einen Sahnetag und wie gesagt, Declan Rice auch hinten und vorne einmal überragend. Und am Ende reicht's dann. Die beiden haben einen Top-Tag erwischt und so nimmst du einen Punkt mit. Das Ganze endet dann 1:1 und man muss sagen, es war für United zu wenig.
Ja, also ich muss schon sagen, vor allem diese Parade am Schluss von Raya, die war fantastisch. Also zuerst hält er den Ball dann gut gegen Fernandes, der doch relativ frei zum Abschluss kommt da und den Ball auch ja, ganz gut setzt. Ne? Also bringt ihn halt hart und flach aufs Tor. Das ist dann schon in der Situation vielleicht ganz gut. Aber dann hält er den ersten schon ganz wirklich, also der war nicht so einfach. Und dann kommt er aber noch zurück und kratzt den Ball da im Flug von der Linie. Das war schon so ein leichter Wow-Moment für mich und macht ihn dann auch ganz klar für mich zum Mann des Spiels am Ende. Ja, United, wie gesagt, mit einem guten Auftritt, machen sie stark gegen den Favoriten Arsenal. Die Favoriten liegen ihnen. Die hätten auch gegen Liverpool gewinnen können, haben gegen City starke Auftritte gezeigt. Also du merkst, in den großen Spielen, da liefern die Jungs von United nach wie vor ab. Aber dann halt, wenn die gegen Wolves spielen, dann spielen die halt wirklich wie ein Drittligist und haben den Ball gefühlt noch nie gesehen. Also diese Leistungsunterschiede, die sind schon absolut verblüffend von United. Und trotz ihrer wirklich sehr, sehr leicht gespickten Defensive hier mit einem Heaven und mit einem Lindelöf drauf, kassieren sie auch nicht mehr als ein Tor. gegen Arsenal. Und da ist wieder die andere Seite der Medaille. Arsenal schießt einfach in den entscheidenden Spielen nicht genug Tore. Und dann bist du auch wieder ganz schnell bei der Stürmerproblematik.
Ja, natürlich ein bisschen ironisch, das anzusprechen, nachdem sie unter der Woche Historisches in der Champions League gemacht haben und da 7-mal getroffen haben in einer K.O.-Phase. Also unfassbar, was sie da gegen Eindhoven gemacht haben. Aber dazu kommen wir später. Wir bleiben bei dem Spiel, weil da stimmt das natürlich. Arsenal am Ende nicht stark genug, lassen gegen United auch viel zu viel zu. Also diese Defensive, die ja steht, auch mit den Sechsern im Verbund, da sind ja nicht die großen Ausfälle. Da waren trotzdem viele Lücken. Zirkzee hat noch einen Hackenabschluss, wo er den versucht mit der ja so Innenseite-Hacke hinten reinzulegen, das dann nicht schafft, weil Raya wieder zur Stelle ist. Das hatten wir hier noch nicht erwähnt gehabt. Da war einfach so viel drin und dann können sie froh sein, hier einen Punkt mitzunehmen und müssen über ihre Schwächen reden. Und als Arteta dann nach dem Spiel in die Box geht zum Interview, wurde er einige Sachen gefragt, ging hin und her. Der Mann war nicht ganz gut gelaunt. Und dann hat der Reporter gesagt, ja, eine Sache habe ich noch. Wie sieht's denn jetzt aus mit dem Titelrennen? Und das fand Arteta nicht so witzig und hat sich postwendend umgedreht und ist gegangen. Und er hat nicht mehr geantwortet, hat das Gespräch damit beendet. Zeigt, glaube ich, ein bisschen, wie die Stimmung nach dem Spiel war.
Das Titelrennen ist zu Ende, aber das haben wir hier auch schon vor Wochen so erklärt. Haben jetzt 15 Punkte Rückstand auf Liverpool mit einem Spiel weniger. Aber damit das nochmal eng werden würde, müsste Liverpool von den verbleibenden, was sind es für sie, 9 Spielen, ja bestimmt 4 oder 5 verlieren. Und Liverpool hat aber bislang in 29 Spielen generell nur einmal verloren. Also das wäre wirklich eine richtige Anomalie, wenn das irgendwie nochmal eng werden sollte. Und vor allem auch beim Blick auf die Zahlen. Arsenal hat 15 Siege diese Saison, aber auch 10 Unentschieden. Und sie haben einfach viel zu viele Unentschieden da drin gehabt, weil am Ende ist die Diskrepanz zwischen Unentschieden und Sieg nur ein Tor im Fußball, aber 2 Punkte. Und ne, da haben sie einfach echt Federn gelassen insgesamt. Es war auch das 200. Premier League-Spiel vom Arsenal-Trainer Mikel Arteta. Und ich wollte die Folge heute mal nutzen, um mit dir über das größere Bild beim FC Arsenal zu sprechen. Von den 200 Premier League-Spielen hat er 118 gewonnen. Das gibt ihm die beste Gewinnquote von allen Arsenal-Trainern, nämlich bei 59%, also wirklich ganz, ganz stark. Und er hat auch von seinen ersten 200 Spielen 8 mehr gewonnen als zum Beispiel der große Arsène Wenger. Also du merkst, wirklich eine fantastische Trainerzeit für ihn auf dem Papier. Aber es steht eben nach wie vor nur ein FA Cup für ihn zu Buche. Und da kann man sagen, das war eigentlich mit der Mannschaft noch von Unai Emery. Und da komme ich jetzt auch zu meinem Fazit. Die Zahlen sehen gut aus, aber am Ende zählen im Fußball nur Titel. Und da liefert Arteta einfach nicht ab. Sie werden jetzt in der Champions League weiterkommen, treffen da dann aber wahrscheinlich auf Real Madrid. Und ich glaube, ich bin da nicht zu pessimistisch, wenn ich sage, dann geht auch diese Reise in der Champions League für sie zu Ende und die nächste Saison ohne Titel ist da.
Also ich weiß, dass das, was du ausführst, so die gängige Meinung ist, dass an Titeln gemessen wird. Mir fällt es nur mal schwer, weil ich mache das nicht. Vielleicht liegt es daran, dass mein Club, seit ich geboren bin, noch nicht einen Titel geholt hat und auch nicht nah dran war. Vielleicht ist es deswegen für mich so weit weg, dass das nicht mein Maßstab ist. Aber ich finde, du hast einen Verein, der in einer schwierigen Phase war, Arteta kommt, wird lange, lange das Vertrauen gegeben und spielt dann um die Meisterschaft, war auf Augenhöhe mit den Besten dieser Liga, ist über die gesamte Strecke gesehen, du hast jetzt die Zahlen vorgelesen, so gut wie kein anderer war. Und ich bleib dabei einfach, das ist für mich das Fazit. Natürlich musst du Sachen anpassen, verändern, da sind sie jetzt bei, wir reden gleich noch über einen neuen Sportdirektor. Aber für mich sind sie genau eine Personalie, eine richtig gute Nummer 9 davon entfernt. Ich weiß nicht, die nächsten 3, 4 Jahre Titelanwärter zu sein, mitzuspielen. Das ist eine Top-Mannschaft. Sie haben sich in vielen Mannschaftsteilen verstärkt. Und ich sehe einfach dieses haarsträubende Problem nicht, wenn du Zweiter wirst, wenn du da oben dran bist. Natürlich haben sie es letztendlich nicht geschafft. Aber sie waren auch nicht in der Qualität viel besser. Sie haben nicht viel mehr Geld ausgegeben. Und ich finde, man muss dann irgendwie so fair sein und das mit reinnehmen. Auch wenn sicherlich nicht alles perfekt läuft, ist das, glaube ich, immer noch eine Erfolgsgeschichte. Das wäre so mein Tenor.
Ja, aber guck doch mal diese Entschuldigungserzählung mit den ganzen Verletzungen. Klar, sie haben viele Verletzungen. United auf der anderen Seite hatte mindestens genauso viele wichtige Spieler, die hier ausfallen. Und selbst vor den großen Verletzungen im Sturm war Arsenal ja schon ganz weit hinter Liverpool in der Tabelle. Das heißt, selbst davor haben die ja nicht Schritt gehalten mit der besten Elf von ihnen gegen die Reds. Also ich finde, dann bricht auch immer dieses Kartenhaus der verletzten Spieler in sich zusammen. Das ist natürlich eine Erklärung, aber es kann nie im Leben die einzige sein. Für mich haben sie auch nach wie vor ein leichtes Problem mit der Mentalität, weil Arteta ist da für mich auch ein zweifelhafter Charakter. Ja, also extrem dünnhäutig in manchen Momenten, dann unfassbar emotional in den nächsten. Dann kommt er halt für mich so ein bisschen dröge ab und zu rüber. Ich weiß nicht, ob er immer die richtigen Botschaften hat an die Öffentlichkeit, aber auch an die Fans oder an die Mannschaft. Und dann auch für mich ein schlechtes Personalmanagement. Du musst den Stürmer im letzten Sommer holen. Im Winter musst du spätestens, natürlich teuer, weil alle wissen, du brauchst ihn, aber dann lässt du halt noch so Spieler auch gehen, wie Nketiah, wie Smith Rowe. Und jetzt hast du eben diesen Engpass. Und dann sieht es einfach alles in allem nicht gut aus. Und ich sag dir, nächste Saison wird das schwieriger werden da oben. Und Arteta muss sich da einfach wirklich auf die Fahne schreiben, das nicht gut genug gemacht zu haben, in seinem eigenen Interesse, weil ich glaube, er muss zuerst erkennen, was falsch gelaufen ist, um es dann wirklich besser zu machen. Und sie haben auch häufig keinen Plan B. Wenn sich jetzt eine Mannschaft häufig gegen sie hinten reinstellt, dann kommt da von ihnen extrem wenig. Und dazu letzter Satz von mir. Ich finde einfach, dass Arteta mittlerweile an dem Punkt ist, wo Pep bei City vor ein paar Jahren war. Sie haben dieses System gespielt ohne richtigen, bulligen Mittelstürmer, ohne die klassische Nummer 9. Und dann hat Pep irgendwann gemerkt, wir haben mehr und mehr Probleme, diese Gegner herzurichten, die sich hinten reinstellen. Und dann hat er sein ganzes System verändert, hat eine andere Komponente reingebracht mit Haaland. Die Frage ist jetzt, bleibt Arteta dem City-System, wo er damals ja noch bei Pep war, treu? Und macht es weiterhin spielerisch über die Außen, flache Pässe hin zur Grundlinie? Oder wird er im Sommer das Spiel verändern mit einer großen Nummer 9?
Naja, ich finde, ihm das jetzt vorzuwerfen, ein bisschen hart, weil er hat es ja versucht. Also Arsenal war ja an Stürmeroptionen dran, hat Gebote abgegeben, hat halt keinen bekommen. Also der Wille war da, das ist dann Missmanagement. Aber jetzt Arteta das vorzuwerfen als fehlende Adaption an modernen Spielziel, finde ich ein bisschen hart. Für mich ist die ganze Stürmergeschichte das eine, aber einfach de facto das Team, was jetzt da ist, was letztes Jahr da war und was vor 2 Jahren da war, ist für mich eben keine Verpflichtung, Meister zu werden. Vielleicht unterschätze ich den Kader, ich weiß es nicht. Für mich sind da Ødegaard, Declan Rice, Saka, Saliba Top-Weltklasse-Spieler, aber sie haben keinen Mo Salah, der alles auseinanderschießt. Sie haben keinen Erling Haaland. Sie haben nicht Prime Kevin De Bruyne oder Phil Foden, wie es City hatte in den Meisterjahren. Die haben sie einfach nicht. Und wenn sie jetzt nochmal einen Schritt nach oben gehen, sich die Spieler weiterentwickeln, du eben, ich weiß nicht, einen Isak dazu holst oder einen Sörloth oder
Nie im
keine Ahnung wen
Leben.
für die Neuen. Ja, aber wenn du das tust, dann sind wir an einem Punkt, wo der Kader da ist, dass du über eine ja, fast Pflicht sprechen musst, Meister zu werden. Aber aktuell, ich sehe das nicht. Also ich sehe
Ja,
den
aber
Kader nicht
wenn.
viel besser als Liverpool.
Das sind doch alles Gedankenspiele und Träume. Du kriegst doch keinen Ishak. Du wirst ja nicht da irgendwie 150 Millionen bezahlen. Nie im Leben. Und du brauchst aber dieses Kaliber, da gebe ich dir recht. Aber dieses Kaliber wirst du nicht bekommen, aus meiner Sicht.
Warum? Was meinst du? Meinst du, sie können es sich nicht leisten oder nicht die Strahlkraft?
Das kann sich keiner leisten. Keiner kann sich 150 Millionen für einen Ishak leisten.
Okay. Faires Argument. Ich bin gespannt. Also, sie werden ja wen holen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Wir haben es ewig gesagt. Sie haben es auch gesehen im Sommer, haben keinen Zuschlag bekommen. Es wird passieren und dann für mich ist die Frage: Halten sie alle zusammen und holen so eine Nummer 9? Dann können wir über eine andere Erwartungshaltung sprechen. Aktuell finde ich den Kader noch nicht auf dem Level, dass du Arteta jetzt einen großen Strick draus drehen kannst, dass er noch nichts gewonnen hat.
Robin, sag uns mal, wer dann vielleicht diese Nummer 9 holen wird, weil da gab es jetzt ja eine Meldung, dass sich da was tut. Edu, der Sportdirektor, ist ja gegangen auf eigenen Wunsch, hat den Verein da ziemlich überrascht, aber es kommt wohl Ersatz.
Ja, genau, da bahnt sich nämlich Veränderung an. Wir haben schon gewitzelt, die Bertha kommt in die Premier League. Ist vielleicht nicht ganz angemessen, weil es ist wirklich ein Schwergewicht des Weltfußballs. Die Rede ist vom Atletico-Baumeister. So habe ich es in der Presse gelesen. Bertha, der Sportdirektor von Atletico, der da jahrelang gearbeitet hat, soll jetzt vor dem Sprung stehen und könnte eben der neue Mann werden, der eventuell einen Isak nach London lotsen soll. Ich bin gespannt. Atletico für mich jetzt nicht fürs allerbeste Transferstrategie-Zeugs bekannt. Ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Natürlich haben sie immer wieder passende Spieler für die Spielphilosophie geholt. Das ist 100% eine Qualität. Aber hier, ich habe einen Artikel vorliegen und da ist eben auch Herrera und Morata auf dem Bild. Da waren eben auch Leute dabei, weiß ich nicht. Also für mich kein Blueprint, dass man weiß, das wird jetzt funktionieren. Trotzdem natürlich ein Mann mit Erfahrung auf absolutem Top-Niveau.
Vielleicht ist es ja ein Hinweis, dass sich jetzt demnächst Arsenal mehr an Atleticos Spielphilosophie ausrichten wird, wenn dann der entsprechende Sportdirektor kommt, der dann diese ganzen Spieler schon mal gescoutet hat vielleicht. Aber ja, hat anscheinend seine Einigung bereits mitgeteilt und soll dann auf Edu folgen. Bin auf jeden Fall gespannt, ob das irgendwelche großen Änderungen hervorrufen wird bei Arsenal in der Transferpolitik. Aber ja, also Atletico auch mal eine Mannschaft, die ganz gerne tief in die Taschen gegriffen hat, wenn sie es musste. Joao Felix und so weiter, aber auch schon vorher natürlich immer wieder mal größere Summen aufgebracht. Und eine davon, die könnte vielleicht im Sommer fällig werden, wäre jetzt mal eine Überraschung, aber die Überleitung liegt gerade einfach nahe, für einen Spieler von Manchester United, der nämlich den Verein anscheinend verlassen will. Wie der Guardian berichtet hat, will nämlich Kobbie Mainoo das Old Trafford im Sommer verlassen. Der laut transfermarkt.de zweitwertvollste Spieler des Vereins hat das anscheinend dem Verein mitgeteilt. Die Gespräche über einen neuen Vertrag sind angeblich gescheitert. Vor allem an den Gehaltsforderungen, wie ich dem Bericht entnehme. Im Moment hat er ein Arbeitspapier, das bis 2027 gültig ist und ihm 1 Million Pfund einbringt jährlich. Das ist natürlich zu wenig, aber es wurde halt auch vereinbart, als er noch ein sehr verheißungsvolles Talent war. Jetzt wollen sie anscheinend deutlich, deutlich mehr haben, aber da konnte man sich nicht einigen und jetzt will er wohl abspringen. Kobbie Mainoo, für mich eine der größten Hoffnungen englischer Mittelfeldspieler, wäre schon eine Bombe, ne?
Total. Also ich bin Vorsitzender des Fanclubs. Ich finde den Mann unfassbar gut. Für seine persönliche sportliche Laufbahn könnte es vielleicht nicht die schlechteste Idee sein, nochmal woanders zu spielen. Aber aus United-Sicht musst du den Mann halten. Also wenn du den im Kader hast und der Vertrag geht noch bis 27 und du hast Zeit, jetzt vernünftig zu verhandeln, eine Grundlage zu legen, dann musst du den Mann irgendwie binden. Ich finde, er passt nicht richtig ins System von Amorim. Das vielleicht als einziges Gegenargument. Ich sehe ihn nicht auf dieser klassischen Doppelsechs. Ich finde, das hinkt ein bisschen. Egal, ob es jetzt mit Ugarte, Casemiro war. Ich finde, es harmoniert nicht. Also du bist super abhängig davon, dass die beiden Spieler das Zentrum zusammenhalten. Du hast davor dann Leute wie Garnacho, Bruno Fernandes, die geben dir nicht so viel. Und dann auf dieser Achterposition sah es irgendwie nicht richtig rund aus im Duo. Ich finde es auch jetzt mit Bruno Fernandes nicht gut besetzt, diese zweite Sechserposition. Das ist für mich schon so ein strukturelles Problem. Aber völlig egal, wer der Trainer ist, völlig egal, welches System, du musst den Mann irgendwie verlängern.
Ja, ich finde ihn auch wirklich klasse für sein Alter. Wenn er fit war, ist jetzt auch seit Mitte Februar raus, war der für mich wirklich spitzenklasse schon. Und das, obwohl er so jung ist. Und ich habe eigentlich die Zukunft mit ihm und Ugarte da auf der Doppel-6 schon gesehen, muss ich sagen, so als Casemiro-Nachfolger. Aber anscheinend sind sie sich dann nicht übereingekommen und wir werden sehen, wo er landet. Der Guardian schreibt, dass er nicht innerhalb Englands wechseln will und dem FC Bayern wird loses Interesse nachgesagt. Also vielleicht der nächste Engländer nach Harry Kane, der demnächst bei den Bayou-Waren das Trikot anzieht. Auf jeden Fall Arsenal kommt hier nicht über das 1:1 hinaus. Am Ende haben sie noch Glück, das ganze Ding nicht zu verlieren. 15 Punkte beträgt der Rückstand. Und wir schauen auf zwei Mannschaften, die sich dahinter betteln im Kampf um die Champions League und die auch den Anfang gemacht haben dieses 28. Spieltags. Und das war Nottingham Forest und Manchester City. Ja, hier also das Duell dieser beiden Mannschaften. City will natürlich aufrücken und aufholen auf Nottingham. Beide Mannschaften gerade nicht in dieser guten Form, die sie ja auch schon hatten. Nottingham hatte die letzten 3 Spiele davor nicht gewonnen, 2 davon verloren. City, ganz okay unterwegs gewesen, aber auch nicht in dieser Fabelform, um da jetzt nochmal den großen Angriff zu blasen. Und erneut, so fing das Spiel dann auch an. Ich habe mich echt gefreut auf die Partie, aber es war so ein bisschen gehaltlos am Anfang. City natürlich mit mehr Ball, mit den besseren Ideen, auch mit ein paar ganz guten Chancen, aber nichts Zwingendes. Also das war, wie gesagt, nicht das City, was wir schon kannten. und Jack Grealish. Da gab es ja auch wieder Aufregung, wieder nur hier außen vor auf der Bank, wurde nicht eingewechselt. Er wurde nämlich in der Woche zuvor gesehen, wie er einen Nachtclub in, ich würde mal sagen, nicht allzu guter Verfassung verlassen hat. Jetzt ist natürlich auch die andere Frage, wer ist das schon in guter Verfassung, wenn er so eine Nacht durchmacht? Aber ich bin halt auch nicht der teuerste britische Fußballer der Geschichte. Also auch Schlagzeilen da.
Ja, neben dem Platz, auf dem Platz kam dann nicht viel. Die ersten zwei Chancen gehören zwar City, sind 8. und 14. Minute mal ganz gut vors Tor gekommen. Erst ein Abschluss von Haaland, der knapp daneben geht. Dann ein wirklich ansehnlicher Distanzschuss von Nico Gonzalez, streift dann den linken Pfosten. Aber viel mehr kam nicht. Also diese gesamte Partie, 6-Punkte-Spiel, Kampf um die Champions League, zwei Teams, die phasenweise schon wirklich gezeigt haben, dass sie richtig ansehnlichen Fußball spielen, haben es einfach nicht geliefert, war nicht viel drin, eine eher schwache Partie. Und gerade erste Halbzeit hat nicht wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, besser wurde es dann aber für mich auch nach dem Seitenwechsel, wie schon beim ersten Spiel gerade. Vor allem, weil dann Nottingham so ein bisschen aus ihrer Schale rausgekommen ist und so ein bisschen mehr auch nach vorne versucht hat. Und da kamen sie auch dann zu Chancen. Dominguez hatte mal einen guten Abschluss, Wood mal mit so einer Halbchance. Und dann wurden sie irgendwann dann doch gefährlicher. Und ich dachte mir, okay, den Punkt würden sie vielleicht zu Hause halten, weil dann City auch nicht näher rankommen würde an sie. Aber irgendwann haben sie dann die Morgenluft geschnuppert. Morgan Gibbs-White spielt einen ganz starken Flügelwechsel nach 83 Minuten. Und dann dringt Callum Hudson-Odoi in den City-Strafraum ein. Und der Pass nach hinten kommt nicht, nein. Er schießt selber aufs kurze Eck, überrascht Ederson, der Ball schlägt ins kurze Eck ein, sah auch nicht gut aus der Torwart und das Stadion, es bebt wirklich. Also wirklich komplette Ekstase. Alle haben gewusst, was für ein riesiges Tor. Wir können die Champions League erreichen dieses Jahr und dann machen wir hier das 1-0-Führungstor gegen City nach diesem harten, engen Spiel. Du hast gemerkt, das war kein normales Tor. Das war eine ganz besondere Stimmung.
Im zweiten Anlauf ist dann das Tor gefallen. Hudson-Odoi hatte vorher schon eine richtig gute Aktion, wo er auch einen Top-Abschluss hat, aber Ederson lenkt den noch an den Pfosten. Wirklich eine richtig starke Parade. Beim zweiten Mal sieht er da nicht so gut aus und der Ball geht eben ins Tor, kurze Ecke. Und du sagst es, wir können direkt zum Überblick springen, weil vieles nicht mehr passiert. Ganz, ganz kurz vor Schluss hatte dann noch Kovacic eine gute Chance mit einem Volley. An einem guten Tag fliegt er auch einfach ins Tor, aber dieser Hut City im Moment leider zu selten. Deswegen bleibt es dann beim 1-0 und das sind eben richtig große Big Points. Wenn wir auf die Tabelle schauen, ist Nottingham jetzt auf Platz 3 vorgerückt mit 51 Punkten und City abgerutscht von 4 auf 5, jetzt mit 47 Punkten. Also 4 Punkte Vorsprung von Nottingham jetzt auf City. Viel mehr 6-Punkte-Spiel geht nicht. Und wie viel das bedeutet hat, wie viel das, glaube ich, auch den Fans gegeben hat, hat man dann im Stadion gesehen.
Ja, also das war echt eine einzige Party. Und sie haben das dann auch, ich sag erstmal versucht, über die Zeit zu bringen. Weil ich wollte ganz kurz noch meine Rubrik einfahren. Trainerentscheidung des Spieltags hier. Mhm. Und zwar möchte ich einfach mal Nuno Espirito Santo loben und ihn dafür feiern, dass er ein klassischer Trainer ist. Der ist nix von diesem neuartigen Gecoache gewöhnt. Der macht's einfach ganz klassisch. Du weißt, du musst dein Tor verteidigen gegen Man City. Und er bringt einfach einen 1,95 Innenverteidiger rein. Und sie spielen mal eine Sechserkette die letzten 5 Minuten. Es hat mir so gut gefallen, dieser 90er-Pragmatismus, dass ich sagen will, Nuno, du bist es. Nix von diesem ganzen neuartigen Trainergedöns. Du bringst einfach deinen Riesen, deinen Innenverteidiger rein, der hinten einfach alle Bälle rausköpft. Und sie wurden hier belohnt.
Ja, klingt simpel, aber ich gehe mit. Also auch wenn bei einer Führung einen Innenverteidiger bringen keine neue Evolution des Fußballs ist. Es ist einfach back to the basics. Hat sich immer wieder bezahlt gemacht. Und diesmal auch wenn ein bisschen Glück dabei war. Wir möchten aber weniger noch über Innenverteidiger von Nottingham reden, als über den Mann, der eben gar nicht zum Einsatz kam. Du hast es schon angesprochen, Jack Grealish, das Sorgenkind bei City. Eigentlich seit seiner Ankunft nicht richtig glücklich geworden. Hat zwar Champions League, Liga gewonnen, hatte auch eine Phase, wo er viel gespielt hat. Aber insgesamt einfach keine Erfolgsgeschichte und jetzt wieder neue Schlagzeilen und außen vor lassen. Was ist so dein Gefühl? War ja auch mal dein Liebling auf dem Platz noch in Villa-Zeiten.
Ja, natürlich eine ganz enge Verbindung zu dem Fußballer, vielleicht so der, zu dem ich irgendwie das erste Mal so eine spezielle Verbindung hatte, einfach weil er natürlich der Schutzheilige quasi meines absoluten Lieblingsvereins war über mehrere Jahre und den Verein ja auch aus der zweiten Liga in die erste geführt hat, also Aston Villa. Dann ist er gewechselt zu City und eigentlich alle Villa-Fans haben ihm gratuliert zu diesem Wechsel und haben gesagt, natürlich schade, dass er jetzt geht, aber wir verstehen das und hat ja dann auch zum Beispiel das Triple gewonnen. Und ich finde einfach das ist extrem schade, wie aus dem teuersten englischen Fußballer der Geschichte jetzt so eine tragische Figur einfach wird. Pep meint jetzt auch angesprochen auf die neue Eskapade, er ist berühmt und alle fotografieren ihn, aber kein Kommentar mehr zu der Sache. Und ich finde, das sagt einfach so viel. Er wurde ja letzte Woche dabei fotografiert, wie er betrunken aus dem Club rausgegangen ist. Da war aber auch freier Tag. Man muss dazu sagen, das war jetzt keine Verletzung von irgendwelchen vertraglichen Absprachen. Es war halt einfach seine Freizeit, die er genutzt hat. Aber das ist halt die nächste Eskapade von ihm. Und ich glaube, Pep ist einfach nur noch genervt. Der Mann hat einfach nur noch genug von diesen ganzen Eskapaden. Der Mann ist nun mal ein Vollprofi-Trainer, der am liebsten Vollprofis trainiert. Und Jack Grealish scheint leider einfach keiner zu sein. Das Image hängt ihm halt auch noch nach aus dieser Triple-Fire- Phase nachher, wo er ja wirklich die ganzen Bars der Insel leer getrunken hat, gefühlt. Das Image wird auch nicht mehr los, glaube ich, aber sein Vertrag läuft 27 aus und ich denke, hat jetzt auch wieder hier keine Minute bekommen. Pep sagt gar nichts mehr dazu. Ich glaube, die Wege werden sich auf jeden Fall im Sommer trennen und er wird nicht Teil des nächsten Umbruchs bei den Sky Blues sein.
Siehst du denn eine Teilschuld bei Pep? Also du, oder sagst du, es ist nur Grealish, der sich hier falsch verhält, Fehler macht, etc., dass es an ihm liegt? Das ist eine einseitige Sache, oder glaubst du, dass City als Club, Pep als Trainer einfach nicht die richtige Station war?
Also ich will noch dazu sagen, dass ich das an sich nicht kritisiere. Also wir sagen ja auch häufig, dass uns die neuen Fußballer ein bisschen zu abgeschliffen sind, die haben zu wenig Ecken und Kanten. Deswegen, ich mag den Jungen auch wirklich sehr, sehr. Macht auch viel soziale Sachen, Charities für benachteiligte Menschen setzt er sich auch ehrlich ein. Das weiß ich aus der Villa-Zeit, das ist dann auch kein PR-Getue. Das liegt ihm wirklich am Herzen. Hat ja auch eine Schwester, die da nicht ganz so Glück hatte in ihrem Leben. Also es ist schon echt ein guter Junge, aber du musst halt einfach, wenn du bei Pep spielst, die höchsten Ansprüche an dich selbst haben. Du musst ein absoluter Vollprofi sein und das ist er einfach nicht. Und ich hätte ihm halt gewünscht, dass er sein Leben vielleicht dahingehend wandelt. Und das schafft er einfach anscheinend nicht. Er mag zu sehr die Partys, glaube ich. Und deswegen würde ich da jetzt Pep wirklich rausnehmen aus der Nummer. Klar, Pep hat auch seinen Stil verändert. Also Pep hat Grealishs Stil verändert in dem Sinne, dass Grealish halt immer ein Spieler war, der die 1-gegen-1-Situation gesucht hat, der das Risiko gesucht hat und Pep hat halt wirklich das minimiert. Er meinte, zieh mal nach innen, gib den Ball ab, halte den Ball und das war halt auch nie Grealish. Aber wie schade ist das bitte, ein Spieler mit so einem Talent, der mittlerweile einfach nichts mehr zu melden hat.
Das ist auch das, was bei mir bleibt. Ich möchte jetzt gar nicht zu weit in die ganze Eskapadengeschichte reingehen. Ich glaube, wir sahen schon mal genauso aus, als wir aus dem Club kamen. Wir haben aber am nächsten Tag auch nicht gut trainiert. Also ist vielleicht einfach nicht der Maßstab. Grealish einfach wird immer wieder als das Beispiel genommen für Spieler, die das Besondere haben, die im 1 gegen 1 da sind, für den du die Fernseher einschaltest. Und dann zu sehen, wie dieser Zauber eben genommen wird und das auch durch taktische Sturheit, durch den Trainer, ist, glaube ich, was zu Recht angeführt wird, weil es weh tut, weil er einfach nicht reinpasste. Und dann wurde er passend gemacht und auf diesem Prozess ist er irgendwie verloren gegangen. Also, ob es jetzt wegen privaten Problemen war oder wegen fehlender Disziplin, was auch immer. Es tut einfach weh. Und ich bin gespannt, ob er dann bei einer neuen Station, falls es wirklich zur Trennung kommt im Sommer, dann nochmal bergauf geht, ob er das nochmal zeigen kann, diesen Zauber, dieses 1 gegen 1. Weil ich glaube, was der ja an rohem Talent mitbringt, das müsste reichen. Selbst wenn er nicht in Topform ist, was der dir über 60, 70 Minuten 1 gegen 1 geben kann, den Gegner immer wieder nerven, gute Abschlüsse, gute Flanken, das ist ja in ihm drin. Also ich hoffe einfach, dass wir nochmal Grealish mit Spaß am Fußball auf dem Platz sehen.
Ich glaube einfach, dass seine Mitspieler mittlerweile genervt von diesen ganzen Fehltritten sind. Also die haben ja wirklich einfach Vollprofis pur und pur da. Also ein Rodri, Bernardo Silva, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, da hörst du ja nie was über Jahre. Und dass die dann immer jetzt einen Spieler mittragen müssen, der dann sich hier wieder was leistet und so, das nervt die auch einfach. Und ich glaube, da haben die auch keinen Bock drauf. Kostete mal 100 Millionen Pfund, eine unfassbare Summe. Aber ich denke, das war's für ihn bei City. Wir schauen, was seine nächste Station sein könnte. Und wir blicken noch ganz kurz auf eine weitere Partie, weil wir nämlich eine sehr schöne Zuhörerfrage erhalten haben, wie wir finden. Und zwar vom Marco. Den Marco, den kennen wir schon ganz gut hier. Einer definitiv unserer treuesten Hörer. Wir wissen das, weil uns Marco schon häufiger finanziell supportet hat, auch schon vor einigen Jahren. Vielen Dank auf jeden Fall für die treue Gefolgschaft. Wissen das sehr zu schätzen. Hat uns über PayPal Geld geschickt und fragt auch natürlich, wie man das so machen sollte. Uns eine Frage, und ich lese das mal ganz kurz vor. Shoutout immer noch, super euer Podcast, danke für die gute Arbeit, vielen Dank. Was sagt ihr, läuft aktuell falsch bei Chelsea? Wie kann es sein, dass man innerhalb von einem halben Jahr von einem 50-Mann-Kader und man hat zwei ganze Teams zu im letzten Spiel gegen Villa, einer Bank, die größtenteils aus U21-Spielern besteht? Was läuft bei denen in der Kaderplanung schief? Ja, auf jeden Fall eine extrem spannende Frage. Wir alle kennen ja noch die ganzen Diskussionen rund um Chelseas Kadermanagement. Todd Boehly kam da rein, hat da gefühlt 5 Reservebänke gefüllt mit Spielern. Und dann waren es irgendwann zu viele. Und dann haben sie irgendwie panisch versucht, Abnehmer zu finden für ihre Jungs. Haben das ja auch getan letzten Winter. Joao Felix, Disasi, Chukwuemeka auch nach Dortmund. Jetzt haben sie halt auch noch ein paar Verletzungen. Und dann kommt eines zum anderen irgendwie. Und die Spieler performen nicht mehr, ne?
Ja, ich würde auch sagen, da gibt es einige Faktoren, die mit reinspielen. So eine richtige Antwort habe ich nicht. Aber wenn ich es versuchen würde, würde ich anfangen beim Status quo. Was war vor der Saison? Da hat man sich hingesetzt und hat gesehen, okay, wir haben über 50 Spieler, hier ist was gravierend falsch gelaufen. Jeder, der sich das angeguckt hat, hat, finde ich, zu Recht gesagt, das hat eigentlich nichts mit Profifußball zu tun. Das ist absurd, was die da veranstaltet haben. Deswegen habe auch unter anderem ich sie nicht weit nach oben getippt. Dann ist man aber hingegangen und hat eben rigoros diesen Kader zweigeteilt. Mit einem Kader hat Maresca gearbeitet, hat ihnen professionelles Training gegeben etc. Und dann gab es eben Traininggruppe 2. Die war fast genauso groß. Die hatten nichts mehr mit Profifußball zu tun. Das war wirklich nur noch Beschäftigungstherapie. Und ab dem Zeitpunkt hat man sich eben einen Kader aus 2 gebaut, hat eben Prioritäten gesetzt und diese Spieler mit reingenommen. Und dann hattest du eben eine Phase, wo Schlüsselspieler performt haben, überperformt haben. Allen voran natürlich Cole Palmer, aber auch ein Jackson ist wirklich gut in die Saison reingekommen, hatte richtig starke Phasen. Das Mittelfeldduo Caicedo, Fernandes hatte Spieler, da sahen die aus wie die beste Doppelsechs der Liga. Und einfach dieses Gesamtpaket hat so gut funktioniert, dass sie sich in den Rausch gespielt haben. Und das ist eben vorbei. Jetzt hast du Verletzungen, die reinspielen, Formschwankungen. Cole Palmer hat seit X-Spielen nicht mehr getroffen. Und das nimmt dich dann eben mit, weil das ganze Gerüst nicht gefestigt ist. Das ist ein junges Team, die haben eben diesen Umbruch hinter sich, auch wenn es ein ziemlich ungewöhnlicher Umbruch war, ist das sehr viel Veränderung gewesen und ich glaube, den Preis zahlen sie einfach. Ich glaube, die Kombination ist es.
Ja, und haben sich dann auch vielleicht in der Vergangenheit von den falschen Spielern getrennt, ne? Also ein Conor Gallagher, wenn der Mann dich verlässt, ist das definitiv eine Verschlechterung. Ian Maatsen, der performt bei Villa noch nicht so gut, aber hat natürlich Potenzial, auch wenn ich ihm das schon vielleicht mal abgesprochen habe, die letzten Folgen. Aber das kann man einfach nicht wegwischen, dass der Mann nicht der schlechteste Linksverteidiger vielleicht ist im Chelsea-Kader. Lewis Hall macht es bei Newcastle überragend. Lukaku für 30 Millionen nach Neapel. Lukaku war nicht mehr gut bei Chelsea, aber ist halt immer noch einfach ein großer Spieler irgendwie. Und ist ja auch bei Neapel gesetzt und macht es da überragend gut. Und jetzt haben sie auch noch einen Disasi abgegeben. Der ist bei Villa sofort super. Joao Felix kommt in Italien ganz gut an. Chukwuemeka kommt zu Einsätzen bei Dortmund und so weiter. Also natürlich, sie mussten auch einfach was aus dem Kader schmeißen, haben dann aber auch nicht die richtigen Leute abgegeben für mich. Und die Transfers, die sie letzten Sommer quasi positiv getätigt haben, haben ja auch nicht funktioniert, ne? Also in Joao Felix haben sie 52 Millionen für bezahlt an Atletico. Den haben sie jetzt verliehen. Ein Kieran Dewsbury-Hall kommt fast nicht zur Spielzeit und war auch hier wieder nur außen vor. Jürgensen, der sollte so als Konkurrenz für Sanchez dienen, wurde hier wieder rausrotiert. Kellyman für Villa, von Villa für 23 Millionen, gar keine Rolle gespielt. Ne, also einfach, ich würde insgesamt sagen, sie haben wahnsinnig viel ausgegeben, haben auch einiges dann abgestoßen wieder an Spielern, aber das stimmt alles nicht. Also keine Strategie, das wäre jetzt mein großes Fazit, keine Strategie.
Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, also sicherlich nicht alle Abgänge falsch gewesen, denn Sancho sieht gut aus, ja. Auch Pedro Neto bekommt seine Einsätze, macht es dann immer mal wieder gut, aber insgesamt, klar, also diese Strategie gibt's nicht. Du hattest vor der Saison eine absolute Katastrophensituation und ich finde, dafür hast du es dann quasi im Notfallmanagement ganz gut gemacht, aber kann man einfach nicht den Anspruch haben, dass es so gefestigt ist wie bei anderen Teams. Und das wird dann so ein bisschen zur Schlussfrage kommen, die ich auch einmal an dich richten würde. Man ist jetzt Vierter, man steht vor Vereinen wie City, Brighton, Villa, Bournemouth, Newcastle und hat eben Chancen, wirklich Champions League zu spielen. Glaubst du, sie halten durch? Glaubst du, sie finden nochmal diese Form von vor ein paar Monaten? Oder geht's jetzt runter? Boah,
schwierig. Also ich weiß nicht ganz genau, wie sie es geschafft haben, jetzt wieder Vierter zu sein. Das ist dann doch irgendwie so ein Schneckenrennen um diesen vierten Platz. Und Platz 5 könnte ja wahrscheinlich auch ausreichen für Champions League, ne? Also ich denke schon, dass sie im Moment die besten Karten haben, von allen Vereinen zumindest Vierter zu werden. Ich glaube, Forest fangen sie nicht mehr ab da vorne, auch wenn es nur 2 Punkte nach vorne sind. Aber ja, du hast dann wirklich, glaube ich, irgendwie so 6 Mannschaften, die alle Champions League noch spielen können. Also ab Chelsea abwärts. Chelsea, Man City, Brighton, Villa, Bournemouth, Newcastle wäre wahrscheinlich erst die Grenze. Und da ist es wirklich jetzt entscheidend, wer den längsten Atem hat. Und da ist im Moment halt Chelseas Kadertiefe auch nicht mehr so berauschend auf einmal. Und die Spieler, die sonst immer da waren, die performen nicht mehr. Also Cole Palmer, der trifft einfach nicht mehr. Hier auch jetzt einen Elfmeter verschossen gegen Leicester. Sie gewinnen am Ende ganz wichtig durch Cucurella, der das einzige Tor macht, 1-0 gegen Leicester. Aber ja, sie haben diesen vierten Platz inne und das zählt im Moment.
Der Elfmeter von Cole Palmer in doppelter Hinsicht bitter gewesen, war natürlich ein Dämpfer fürs Selbstvertrauen. Plus, er hatte ja wirklich eine richtig starke Serie an verwandelten Elfmetern und war da auf Rekordkurs. Das Ganze ist jetzt eben unterbrochen worden und damit bleibt das bei Yaya Touré. Der hat mal 11 von 11 gemacht. Da war Palmer auf dem besten Weg hin, aber ist es jetzt eben nicht. Also das noch als kleine Statistik am Rande. Ich würde sagen, wir schließen und gehen noch einmal ganz schnell, diesmal keine ausführliche Besprechung, aber zu Liverpool, weil die konnten ihr Spiel jetzt in der Liga gewinnen gegen Southampton, hatten aber auch ein Champions-League-Spiel. Und ich weiß, wir sind in erster Linie Premier League-Podcast, aber wir müssen ganz kurz drüber reden. Dieses 1-0 gegen Paris war eins der absurdesten Spiele, die ich, glaube ich, je live verfolgt habe.
Absurd, das trifft's. Also, wurden da wirklich rumgeschubst vom großen, jungen Paris Saint-Germain, die aber einfach kein Zielwasser getrunken hatten an diesem Tag. Und am Ende ist es einfach Harvey Elliott, der das goldene Tor des Tages schießt. Und was für ein Tor. Also wirklich in diesem Kontext des Spiels war das so ein unfassbar großes Tor. Und die haben sich einfach so wie erwachsene Jungs angefühlt da. Also wirklich, die hatten eigentlich nichts zu sagen, das ganze Spiel. Und dann kommen die am Ende einmal in den Strafraum und schießen dieses Tor. So abgebrüht. Wow.
Ja, Alisson natürlich, der Mann, über den wir reden müssen, hat nach dem Spiel auch gesagt, war wahrscheinlich die beste Partie seines Lebens. Und viele Argumente dagegen gibt's nicht. Arne Slot hat dann noch irgendwie Michael Jordan zitiert und gesagt, ne, nur so viel, wie man muss und gewinnen ist die Hauptsache etc. in diesem Sprech. Und am Ende haben sie recht, schlagen jetzt mal wieder einen Primus aus Europa und lassen einfach keine Federn. Am Ende hat recht, wer gewinnt, aber trotzdem, das möchte ich kurz festhalten, sie waren hier klar schlechter, ihnen wurden die Grenzen aufgezeigt, sie haben in allen Bereichen dieses Spiel verloren, wurden im Mittelfeld gedemütigt, das ist eigentlich so stark bei Liverpool, keiner konnte dagegen halten und jetzt kommt Paris und zeigt, wie es geht, also das war schon auch ein Warnzeichen, dass andere Teams vielleicht mithalten oder sogar deutlich besser sein können, eine ja doch eher neue Erkenntnis.
Ja, jetzt kommen spannende Tage auf die zu, ne? Also Dienstagabend schon das Rückspiel, natürlich in Anfield, was ein Vorteil für sie ist. Aber wer das Hinspiel gesehen hat, der weiß, das Ding ist noch lange nicht entschieden. Wenn Paris nochmal so einen guten Tag hat und die dann zur Abwechslung auch mal was treffen, könnte das auch noch gegen sie laufen. Und am nächsten Sonntag haben sie das erste Finale dieser Saison, und zwar im League Cup gegen Newcastle. Da haben sie dann also ihre Chance, den ersten Titel der Saison zu holen. Aber nochmal ganz kurz auf die Champions League zurückgekommen. Meinst du, das schaffen sie? Meinst du, Paris kann das nochmal bringen, was sie schon gezeigt haben?
Ich glaube es nicht. Also ich glaube, wenn du jetzt einmal so einen glücklichen Sieg hattest, das gibt dir einen Boost. Ich glaube, du kommst auch ein bisschen in die Köpfe rein von Paris. Und wenn du dann das Rückspiel hast, zu Hause, Dienstagabend, ich glaube, du nimmst denen das nicht mehr weg. Also ich würde mein Geld auf Liverpool setzen.
Das wäre jetzt unglücklich für uns hier, weil sehr viele diesen Podcast hören werden, wenn das Spiel schon durch ist. Aber gut, wir beide glauben einfach mal an Liverpool. Was auch noch spannend ist, wenn Liverpool es schafft, dann wartet im nächsten Duell der Gewinner aus der Partie zwischen Brügge und Aston Villa. Da könnte also ein englisches Spiel auf sie warten gegen Villa. Ich muss sagen, für meinen Teil war ich mit dem Hinspiel von Villa super zufrieden in Brügge. Klingt einfach, war aber dann doch ziemlich unangenehm. Und das haben sie auch erwachsen gelöst. Und ich freue mich jetzt schon auf Liverpool gegen Aston Villa demnächst.
Generell für die englischen Teams überragend gewesen. Alle in der Champions League performt und gewonnen. Also aus Premier League-Sicht alle stark.
Top. Also Champions League haben wir auch auf dem Radar. Und wir gucken uns die Ergebnisse des 28. Spieltags in der Premier League an. Nottingham schlägt Man City mit 1:0. Liverpool schlägt Southampton mit 3:1. Mo Salah hier doppelt erfolgreich. Das bringt ihn auf eine Höhe mit Kun Aguero in der ewigen Torschützenliste der Premier League auf Platz 5. Wahnsinn. Crystal Palace schlägt Ipswich mit 1:0. Brighton schlägt Fulham im Verfolgerduell mit 2:1. Joao Pedro in der 98. Minute. Aston Villa schlägt Brentford auswärts mit 1:0. Nächster guter Auswärtssieg von Villa nach der Champions League. Vielleicht machen die sich ja nochmal. Und das Lazarett lüftet sich so langsam auch. Wolves und Everton trennen sich 1:1. Tottenham und Bournemouth 2:2. Chelsea schlägt Leicester mit 1:0. United und Arsenal trennen sich 1:1. Und heute am Montagabend dann noch West Ham gegen Newcastle. Und wir kommen zu deinem Spieler des Spieltags.
Sehr gerne. Ich gehe mit einem der Spieler, die dreistellig gekostet haben, richtig teuer waren, viel auf den Deckel bekommen. Aber ich finde, Declan Rice gehört zu den erfolgreicheren von diesen super hoch bezahlten Spielern. Und für mich war er so sensationell und so der Unterschiedsspieler in dieser Partie. Also diese Grätsche in der Defensive. Wir haben es hier noch nicht so richtig ausführlich besprochen in der Folge. Das war so gut, das war im Timing so stark. Und das war so ein bisschen so, wie ich gern gespielt hätte früher. Grätsch war auch so mein Ding. Und das zu sehen, hat mich einfach wirklich beeindruckt. Dann ist er noch vorne da, macht das 1:1 und hält Arsenal einfach im Spiel und hält diesen Punkt fest. Und das als Einzelspieler rauszuholen an einem Tag, wo dein Team nicht gut spielt, ist einfach ein Qualitätsnachweis.
Ja, die Grätsche, die war echt unfassbar. Stimmt, haben wir noch nicht erwähnt. Gut, dass wir es jetzt noch nachgereicht haben. Ich bleibe bei diesem Spiel und nehme einfach mal David Raya. Ich würde sagen, die beiden in der Kombination waren der Garant dafür, dass Arsenal hier nicht verloren hat. Und Raya wirklich mit ein paar ganz, ganz tollen Paraden. Also an ihm lag es nicht, dass sie am Ende nicht mehr rausgekommen ist. Toller Tag von den beiden. Ich glaube, dass wir gesehen haben, dass bald spielfrei ist in der Premier League, aber nächste Woche noch nicht. Da hören wir uns also wie gehabt wieder und werden jetzt mal schauen die nächsten Tage, was die englischen Mannschaften so in der Champions League veranstalten. Wenn ihr uns jetzt unterstützen wollt und uns helfen wollt, diesen Podcast größer zu machen, dann lasst auf jeden Fall eine gute Bewertung da. Abonniert uns und macht die Glocke an, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Unterstützt uns finanziell genauso wie Marco heute bei PayPal. Schickt uns auch gerne eine Frage mit, die wir dann hier für euch kommentieren. Und ja, folgt uns auch auf Social Media. Das geht auf Instagram unter Radio England FM. Da gibt es die besten Ausschnitte aus unseren Folgen in den nächsten Tagen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.